Ja, okay. Ich möchte jetzt über eine Video-Render-Cluster-Anwendung mit NetBSD erzählen, und zwar Reaching the Goal with the Regensburg Marathon Cluster. Sorry dafür, dass die ganzen Slides hier auf Englisch sind. Ich recycle die gerade ein bisschen. Aber es geht's. Nicht um Pfeifen und Keilriemen, sondern wir hatten in Regensburg einen Stadtmarathon mit über 6000 Läufern, von denen auf der Strecke ein paar schlapp gemacht haben. Durchs Ziel kamen 5500 Läufer in verschiedenen Disziplinen. Damen und Herren, Vollmarathon 42 Kilometer, Halbmarathon 21 Kilometer und Rollerblading Speedskating. Unsere Idee war, unser Ziel war, wir wollten zwei Sachen machen. Für jeden Läufer, der durchs Ziel kommt, ein Foto, wo er gerade aktuell durchs Ziel kommt. Und zweitens, neben dem Foto, eine kleine Filmsequenz, wie er gerade durchs Ziel läuft, rollt. Das war unser Ziel. 5500 Läufer. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen was drüber erzählen, wie wir das Ganze realisiert haben. Klingt ja als solches ganz neckisch. Es war eben von der Aufteilung her ein bisschen Rumspielereien mit Videocluster. Berechnung nötig. Wir haben das Videomaterial gekriegt von den ganzen Läufern, mussten den Videostream auseinanderlegen, mussten 5500 Videostreams wieder zusammensetzen. Vor allem letzteres war eine brutal rechenaufwendige Aufgabe. Und für die waren wir am Ende auch sehr froh, dass wir 50 Rechner zur Verfügung hatten. Ja, 5500 Läufer. Das Ganze wurde zusammen gemacht, und zwar in der Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule Regensburg, meinem Brötchengeber, und im lokalen ISP der Firma Aircom aus Regensburg. Die haben sich da so als primärer Sponsor eben für den Stadtmarathon engagiert, wollten auch die Sache erst allein machen, haben dann gemerkt, irgendwie die 5 PCs im Büro, die reichen an Rechenpower einfach nicht aus für die Sache. Dann sind sie an uns herangetreten und haben gesagt, hey, ihr habt doch ewig PCs rumstehen, können wir die bitte mitbenutzen? Und ja, das haben wir dann schon deichselt, dass es geht. Unterm Strich sind effektiv 45 Maschinen gelaufen. Wir hätten gern mehr gehabt, aber da gab es ein paar Sachen, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Ja, als Anwendung dazu steht hier mal grob Video-Rendering. Details werde ich sicher noch erklären. Auch sehr interessant natürlich, die komplette Software ist zu 100% Open Source. Also nichts irgendwie Proprietäres, das da wichtige Sachen gemacht hätte. Der Cluster, der die eigentliche Berechnung gemacht hat für das Projekt, wir haben an der Fachhochschule Regensburg mehrere öffentlich zugängliche, für Studenten zugängliche, Räume mit Rechnern, 4 Räume eben auf 15 Maschinen. 15 davon waren mit Solaris Intel vorinstalliert. Das kommt man auch schlecht ändern. Die restlichen 3 Räume, Maschinen, die werden bei jedem Reboot neu installiert. Disk Image drauf, ganz schnell. Das ist ein ziemlich cooler Setup, was wir da haben. Ich habe es nicht gemacht. Aber das funktioniert, und dadurch kommt man auch ganz schnell mal das Betriebssystem auf den Kisten wechseln. An Hardware sind lauter PCs, Firma Dell, Optiplex, 500 MHz und 1 GHz. Auch diverse Festplattengrößen, 4 und 10 GB, unterschiedliche RAM, aber RAM war für die Anwendung nicht so schlimm. Neben der Hardware, Software auf den ganzen Clustern, mit Ausnahme der Solaris-Kisten, lief als Betriebssystem NetBSD. Warum? Ja, es unterstützte, es lief auf den PCs einfach. Es ließ sich sehr leicht installieren. Wir haben im Haus natürlich einen Haufen Know-how zum Thema NetBSD. Und die ganzen Anwendungen, die wir drauf brauchten für den Cluster, waren auch ebenfalls verfügbar über die NetBSD-Software, Third-Party-Collection-Software. Und ja, damit war eigentlich der Setup von den Cluster-Clients sehr schnell gemacht. Die eigentliche Cluster-Software selber neben Betriebssystem waren 2 Programme, das eine Dump-MPEG, das ein MPEG-Stream nimmt und 25 Frames die Sekunde JPEGs draus macht, einfach ein MPEG-Stream in Bilder zerlegt. Das zweite macht genau das umgekehrte, MPEG-Encode, schmeißt man einen Satz von MPEGs hin und es rendert Bildern, und es rendert einen MPEG-Stream draus. Das ist interessant, ja, ein MPEG, komme ich später nochmal drauf, es macht ein automatisches Load Balancing über mehrere Rechner hinweg. Es gab noch ein bisschen Hilfssoftware, T-Load lief auf den ganzen Cluster-Nodes, um ein bisschen die Load-Anzeige zu sehen. SNMP-Stat-Daemon, um die Kisten einfach zu monitoren. Vielleicht auch ganz interessant an der Ecke, wie deploy ich 50 oder 45 gleiche Rechner. Wir haben das per Disk-Image-Cloning gemacht, einen Cluster-Client vorinstalliert, sodass er sauber passt, hat DHCP drauf, Anwendungssoftware drauf, Einbindung ins NFS, NIS haben wir nicht braucht, also NFS als zentrales File-Storage. Und anschließend wurde das Disk-Image per G4U, das ist ein Software-System, das wir an der FH Regensburg auch entwickelt haben, wurde das Platten-Image per FTP auf den Install-Server draufgelegt und ja, zum Setup der Cluster-Clients auch wieder effektiv auf die Clients zurück, auf die verschiedenen. Das Ganze wurde dann nur in mehreren Schritten gemacht, da komme ich später nochmal dazu. Beziehungsweise sind wir schon mittendrin beim Deployment auch. Und zwar, ich habe hier meine drei Räume mit jeweils Größenordnung 15 PCs. Die schnellen Kisten waren sogar bloß 12, die anderen 16, naja ungefähr. Ich habe einen Master Deployment Server. Wenn jetzt die Installation losläuft, trommeln hier 45 Kisten per FTP auf den ein. Also ich meine, dass die Platte glüht, ist klar, dass das Netzwerkkabel verschmort, ist auch klar. Das war uns von vornherein klar, so geht's nicht. Ja, wir haben das Ganze dann noch eben in zwei Schritten gemacht, und zwar drei Rechner, einer in jedem Raum installiert und anschließend diese drei Rechner als Deployment-Server wieder aufgesetzt. Nachdem das Deployment eben über Standard-FTP geht, war das sehr einfach. Nicht BSD hat einen FTP-Server standardmäßig dabei. Es ging nur darum, den scharf zu schalten und das Disk-Image wiederum hier nochmal rüber zu laden. Das war alles. Also der Setup, der war auch sehr schnell gemacht. Anschließend hatte ich drei, nennen Sie hier mal Room-Server. Und von jedem dieser Room-Server haben dann die restlichen Rechner in dem Raum das Image neu gezogen und auf die Festplatte drauf installiert. Und waren damit am Ende fertig installiert. Komplett die ganze Platte von vorn bis hinten. Partitionierung und sowas ist damit natürlich automatisch auch passiert. Und ja, es lief eben auf allen Clients dann NetBSD als Betriebssystem in der Konfiguration, die wir vorher einmal festgelegt haben. Der ganze Vorgang hat dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, zu dem komme ich aber später nochmal näher. Auch interessant bei unserem Netzwerksetup, der Master Deployment Server hatte Verbindung zu den Rechnerräumen nur über einen Router hinweg, was natürlich naturgemäß sehr langsam ist. Auch unter dem Aspekt war es sinnvoll, erstmal nur drei Rechner in den einzelnen Räumen aufzusetzen und dann innerhalb der Räume das Deployment zu machen, wo die Netzwerkverbindungen geswitcht waren, was natürlich wesentlich schneller ist. Also hier eben muss man wahrscheinlich einen mehrstufigen Setup auch ansteuern, wenn man mehrere Rechner installieren will. Ja, nachdem die Cluster-Clients liefen, hier mal nochmal die genaue Aufzeichnung dessen, was denn mit dem Cluster überhaupt gemacht werden soll, beziehungsweise welchen Weg die Daten gehen. Eingangsmaterial waren Videomaterial. Wir hatten am Ziel des Marathons zwei Videokameras stehen, die abwechselnd, jeweils solange der Film halt gereicht hat, mit ein paar Minuten Overlap, automatisch auf das Ziel gezeigt haben und wirklich nur das Ziel im Auge gehabt haben, plus eine Uhr, die war eingeblendet. Die Uhr brauchen wir später noch für die Synchronisation des Ganzen. Aber wir hatten mehrere Videotapes. Ja, Vorbereitung war, die Videos wurden konvertiert und zwar nach MPEG und gleichzeitig eben für die weitere Verarbeitung in mehrere sogenannte Sequenzen aufgesplittet. Einfach nicht ein riesiges MPEG-File, sondern mehrere kleine bereits vorher gehabt. An der Stelle muss ich zu meiner Schande gestehen, die Konvertierung eben vom Videotape in MPEG-Stream ist auf dem Windows-PC passiert. Wir hatten da irgendwie, beziehungsweise die Firma, die das gemacht hat, die hatten da nichts Besseres oder anderes gerade zur Hand und es hat seinen Dienst getan, das hat schon passt. Ja, was wir dann effektiv gehabt haben, war ein sehr langer Film. Hier mal gedacht als MPEG-Stream. Ja, die Rechneranwendung war dann im ersten Schritt das Aufsplitten des MPEG-Streams in einzelne Bilder. Also ich habe den ganzen 6 Stunden Videomaterial, 6 Stunden, 25 Bilder pro Sekunde zerlegt, klein gehabt. Das gab diesen Haufen einzelner Bilder. Und der zweite Schritt des Clusters war dann eben für jeden Läufer die Berechnung des Zieleinlaufsvideos aus diesen einzelnen Bildern wieder eben zusammenzusetzen. Mit dem Ergebnis, wir hatten am Ende, ja okay, 5.500 Zieleinlaufsfotos, genau das einzelne Foto und natürlich zugehörend auch 5.500 Videos gerendert. Das Ganze, um dem mal, ich werde es später auch nochmal zeigen, in einem Zeitraum von Sonntagnachmittag 15 Uhr bis Montagmorgen 10 Uhr, also vielleicht 20 Stunden. Der Cluster wurde in dem Umfeld vorher nicht getestet, also es war wirklich Live-Setup und durch. Ja, hier nochmal die einzelnen Tasks im Detail. Erster Schritt, das Aussplitten des Video-Inputs in einzelne Bilder. Ich habe schon gesagt, der ganze MPEG-Stream wurde vorher in mehrere Sequenzen zerlegt. Die Sequenz war 11 Minuten und diese 11 Minuten Video, wer es jetzt mal nachrechnen will, mit 25 Bildern, ich hoffe, dass man auf den Zahlenwert kommt hier, 16.000 einzelne Bilder pro Sequenz. Die Zeitdauer für diese 11 Minuten waren 45 Minuten auf einer Gigahertz-Kiste, also nichts mit Realtime. Und ja, eben für 6 Stunden hat es entsprechend ein bisschen länger dauert, dann die ganzen Dinger klein zu holzen. Die Software, die wir dazu verwendet haben, war DumpMPEG. Und vielleicht auch interessant, der Transport der Sequenzen zu den einzelnen Clients, das sogenannte Load Balancing, das ist per Hand passiert. Wir haben die Sequenzen auf CD gebrannt, sobald sie eben aus dem Videorekorder draußen waren und geschrieben worden, die CD gebrannt, genommen, zu dem Rechner hingetragen, eingelegt die CD und dann das Kleinholzen in die JPEGs per Hand gestartet. Man hätte dieses Zeugs auch übers Netzwerk machen können. Aber das Datenvolumen rüber zu pumpen, hätte wesentlich länger dauert, als die 5 Meter zu gehen. Und das wollten wir uns einfach hier an der Stelle nicht antun, vor allem weil die Berechnung ja doch irgendwo One-Shot war. Und war für uns so einfacher. Nachdem ich die Bilder aus dem ersten Schritt hatte, oder um die Bilder eben zu kriegen, haben wir auch noch ein paar Optimierungen gemacht. Und zwar das erste, das Programm DumpMPEG kann per Default nur BMP-Files schreiben. Das ist ein bisschen uncool, weil für den zweiten Schritt des Clusters haben wir JPEGs braucht. Das war das erste, also muss man da sowieso irgendwann konvertieren. Und wer die Grafikformate kennt, weiß, dass ein BMP wesentlich größer ist als ein JPEG, sprich, das ist auch irgendwo eine Frage von Plattenplatz. Wir hatten da zwar irgendein RAID-System mit 120 GB stehen, aber das muss man ja nicht unbedingt mit Gewalt vollkriegen, beziehungsweise wir konnten auch echt nicht ganz abschätzen, in wie viel wir Plattenplatz brauchen würden zwischendurch. Darum haben wir von vornherein schon gesagt, Vorsicht. Ja, was macht man, wenn man ein Programm hat, das BMP schreibt, aber das eigentlich JPEG ausspucken sollte? Wir haben uns das Programm angeschaut. DumpMPEG ist eine Mischung aus SDL und SMPEG, irgendwie irgendwelche Libraries. Allerdings das Problem war zu dem Zeitpunkt zumindest, wir haben keine Routinen gefunden, um JPEG rauszuschreiben. Blöd. Also haben wir Plan B gemacht, haben das ganze Ding gehackt und zwar, dass es per System Call die NetPWM-Tools aufruft. Und zwar nach jeweils 250 auf Platte geschriebenen BMPs haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Batch-Konvertierung dieser BMPs in JPEG. Haben also wirklich per System Call, Systemaufruf in C, gesagt, okay, Schleife, start mal die Konvertierung und hinterher die BMPs sofort wieder weggelöscht. Also praktisch vom C-Programm raus noch die Konvertierung angestoßen. Das Problem ist natürlich, dass diese externen Programmaufrufe, man, ich brauche einen Fork dafür, ich brauche einen Exec, um die Konvertierungstools einzulesen, das war wahrscheinlich auch nur eine Pipe, die ich da für die NetPWM-Tools braucht habe und für die JPEG-Funktion. Das dauert halt Zeit. Das liegt in der Natur der Sache. Es wäre sehr schön gewesen, wenn man das durch irgendwelche Bibliotheksaufrufe innerhalb des Programms erlegen können hätte, aber auf die Schnelle ist uns da nichts eingefallen. Und ja, wir waren natürlich leider unter Zeitdruck. Unterm Strich, wenn man das sauber gemacht hätte, hätte man natürlich sehr viel Zeit gespart. Aber ja, die Zeit, um das umzusetzen, um das zu implementieren, hatten wir nicht. Um die Zugriffszeiten zu verbessern, haben wir auch noch zusätzlich die 250 generierten Bilder jeweils in ein eigenes Verzeichnis gelegt. Ist ja auch noch so ein Problem unter Unix, wenn ich ein Verzeichnis mit Milliarden Dateien habe, da kann es leichte Probleme geben. Um dem von vornherein abzuhelfen, haben wir eben gesagt, okay, jeweils 250 Bilder in ein eigenes Verzeichnis und damit das Problem ist gelöst. Ja, nachdem ich dann am Ende des ersten Schrittes meinen langen MPEG-Stream in einzelne Bilder zerlegt habe, gab es erstmal einen Zwischenschritt. Und zwar, für jede Sequenz, die wir gehabt haben, und ja, 11 Minuten pro Sequenz, kann man auf 6 Stunden hochrechnen, waren so an die 40 Sequenzen, muss man erstmal wissen, von welcher Uhrzeit bis welcher Uhrzeit sind denn Bilder überhaupt in der Sequenz drin. Und die Uhrzeit des ersten und letzten Bildes für jeder Sequenz haben wir uns mal in der Datenbank festgehalten. Das haben wir dazu benutzt, um die wirkliche Framerate innerhalb der Sequenz zu berechnen. Es ist nämlich so, dass es nicht immer 25 Bilder pro Sekunde waren, leider. Der Grund dafür sind irgendwelche thermischen Effekte. Das Ganze ist im Sommer passiert, da war es richtig schön warm im Büro. Auch wenn der Videorekorder 6 Stunden läuft, der PC, der die MPEG-Konvertierung macht, 6 Stunden läuft, irgendwo gibt es einfach leichte Hardware-Differenzen. Und wenn man die nicht mit einrechnet, dann kann es eben sein, dass sich ein leichter Fehler, ein kleiner Rechenfehler, über die Dauer von 5 Stunden Videomaterial, kann man nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt blind 25 Bilder pro Sekunde und gehe da 5 Stunden nach vorne, weil dann kommt man irgendwo raus. Das klappt nicht. Sondern wir haben dann eben gesagt, okay, ich weiß, irgendwo in dem Zielbereich möchte ich rein, suche mir die richtige Sequenz raus anhand der Startzeit und dann rechne ich die Zeit von Anfang der Sequenz ab los. Und da hat man wesentlich weniger prozentuale Abweichung natürlich. Also dazu haben wir diesen Zwischenschritt einfach mal braucht, um die Zeiten herauszulesen. Nachdem wir das gemacht haben, hat man die einzelnen Bilder. Und ja, wir konnten loslegen, die Videos für jeden einzelnen Läufer zu rendern. 5.500 Läufer, ja, es waren sogar über 7.000 Leute, die gestartet sind, sehe ich gerade hier. Und ja, 1.500 sind auf der Strecke geblieben. Es gab 3 Disziplinen, einen ganzen Marathon, einen Halbmarathon, die Speedskater. Und es gab nochmal getrennte Ergebnislisten für Damen und Herren, also sprich 6 Listen von Ergebnissen, die wir durchrechnen mussten. Für jeden Läufer wussten wir im Endeffekt Namen, Startnummer und das Wichtigste für uns, zu welcher Uhrzeit er oder sie durchs Ziel gelaufen ist. Zielmessung, auch ganz interessant, das steht nicht hier. Wie messe ich von 5.500 Leuten, wann sie durchs Ziel gelaufen sind? Stoppuhr? Das hat sich da wohl bei Marathonläufen so rauskristallisiert. Es gibt da so kleine Plaketten, die bindet man sich an den Schuh ran. Und wenn man dann über eine bestimmte Schwelle in die Ziellinie läuft, dann erkennt das System, ja, der Läufer mit der Nummer so und so, ist natürlich an die Plakette gebunden, ist jetzt durchs Ziel gelaufen und dann wird die Zeit gemessen. Und das ist wohl momentan Standard bei irgendwelchen Volksläufen und Marathons und wird eingesetzt. Also das wird auch sehr stark automatisiert natürlich dann. Ich habe natürlich sofort ein Mapping von Startnummer, klar, Name sowieso und der Zielzeit. Also da muss keiner mehr mit der Stoppuhr dastehen. Wusste ich vorher auch nicht. Das ist vielleicht ganz interessant. Auf jeden Fall, so hat man die Zielzeit errechnet, wann der durchgelaufen ist. Für uns interessant, das ist hier der rote Punkt, wann er eben das Ziel erreicht hat. Zu dem Zeitpunkt greife ich mir erstmal das Bild raus und habe den Snapshot, hoffentlich wie er in die Kamera grinst. Und das ist passt. Anschließend, ja, für meinen Film brauche ich natürlich mehrere Bilder. Wie haben wir das gemacht? Wir sind 4 Sekunden nach hinten gegangen und dann haben wir gesagt, okay, 6 Sekunden Film wollen wir machen, 6 Sekunden auf 25 Bilder, gibt 150 Stück und haben einfach 150 Bilder nach vorne gerechnet. Anschließend haben wir noch für den Abspann 6 Bilder dazu gehängt, also die Zahl 6 hier ist ziemlich obskur, weil man bei 25 Bildern in der Sekunde sieht man die 6 eigentlich gar nicht. Aber wir haben uns darauf verlassen, oder das haben die Macher der Software, muss ich jetzt mal abschieben, gedacht, dass die Leute die ganzen Videos ja ohnehin mit diesem Windows Microsoft Media Player anschauen. Und wenn man mit dem ein MPEG anschaut und das ist am Ende, dann zeigt das letzte Bild als Standbild an. Es hätte dann wieder theoretisch gereicht, den Abspann, das Credit Frame hier noch einmal zu machen. Also wie wir auf die 6 kommen sind, ich weiß es nicht. Schnapszahl. Auf jeden Fall, das kann man jetzt ein bisschen schlecht lesen. Die komplette Länge des Films, des zu berechnenden Films, waren dann 156 Bilder. Diese Bilder haben wir dann erstmal alle in ein Arbeitsverzeichnis kopiert, bevor wir sie überhaupt geempackt haben. Ja, der Abspann selber, der Credit Frame hier, haben wir natürlich noch ein bisschen aufgepeppt. Und zwar, da gab es ein Template, das ist im Bild hier links zu sehen. Das Ganze lief offiziell als Sports Experts Marathon. Das ist irgendeine Firma, Regensburg, die haben das auch ganz schwer gesponsert. Mitsponsor waren die lokale Fernsehsender TVA. Die haben die Sache mit den Kameras am Zieleinlauf gemacht. Die Aircom hat groß gestimmt, wir machen das mit den Zieleinlaufsvideos. Und ja, wir haben es dann mitgeholfen, das können wir hier ein bisschen schlecht lesen, FH Regensburg. Und das war einfach eine fertige Maske, die haben wir mit Gimmick gemahlen. Und das war unser Abspann. Den Abspann haben wir automatisiert per Image Magic. Einen Namen eintragen, die Startnummer eintragen, die Zeit, die der Läufer braucht hat und auch die Disziplin. Und das ist dann am Ende, nachdem der durchgelaufen ist, hat man das angucken können. Oder ist beziehungsweise eben am Bildschirm gestanden, dass er so gelaufen ist. Ja, das war der Abspann. Das Zieleinlaufsfoto selber. Hier mal ein Beispiel dazu. Es gab da einen Herrn Raul Schmidt, also die Angaben hier wiederum haben wir auch per Image Magic nachträglich in das Bild reingeschrieben. Und die Zeit ist eben, ja, man sieht hier relativ präzise genommen worden, war wohl beim Speedskating, sieht man auch hier nochmal Disziplin Speedskating Herren, irgendeinen Platz. Und zu der Zeit eben genau das Foto genommen, wann der drüber gegangen ist und einfach mal aufkommen als zum Ausdrucken zum Beispiel. Das war das Still Image fürs Zielfoto. Das haben wir als erstes mal weggemacht oder wegkopiert und von dem aus, das war der rote Strich auch bei unserer Berechnung dann. Ja, dann die eigentliche Berechnung, ich habe es vorher schon angedeutet, es gab 156 Bilder, die wir in ein Arbeitsverzeichnis kopiert haben. Die Software zum Encoden der ganzen Bilder von JPEG nach MPEG, MPEG Encode. Das Programm ist genial. Es kostet nichts, aber es ist super. Und zwar, was macht das Ding? Ich gebe Ihnen einen Satz Rechner, wo ich sage, da, die haben einen zentralen File Storage per NFS. Ich komme irgendwie per RSH auf die Kisten drauf, um auch meinen MPEG Encode Remote zu starten. Das macht aber das Ding dann automatisch. Und wie mache ich die Lastverteilung? Ich habe ja unterschiedlich schnelle Rechner. Wie geht denn das? MPEG Encode macht automatisch. Es schickt ein paar Images an jede Maschine, die es zur Berechnung verwendet, einfach nur um zu gucken, wie schnell denn die Maschinen sind. Anschließend verteilt es die restlichen Bilder für den Film entsprechend der Maschinengeschwindigkeit automatisch. Also es ist eigentlich Load Balancing im Cluster für die Video-Rendering. Wird ganz automatisch, vollautomatisch hier gemacht, ohne dass man was konfigurieren muss. Das Einzige natürlich, okay, ich muss sagen, welche Maschinen sind da? Rechnernamen und dieser Zugriff von einer zentralen Kiste auf die Cluster-Clients passiert per RSH, per Remote Shell. Ich sage dazu noch später ein bisschen mehr dazu. Aber wichtig eben, die Bilder werden automatisch verteilt. Ja, gelesen werden sie eben aus dem zentralen NFS-Storage raus. Und jeder Cluster schreibt auch das Ergebnisteil, das errechnet, erstmal auf NFS zurück und der Masterprozess, der sammelt dann die Teile ein und mergt diese Videoteile dann zu einem zusammen. Das ist also der ganze Prozess, wird von einem Programm gesteuert. Der macht den Rollout aufs System raus, auf den Cluster. Die rechnen, macht natürlich automatisch das Load Balancing zuerst und sammelt es dann wieder ein und fertig ist die ganze Chose. Ein Programm, die Konfiguration von dem Ding, ja, abgesehen davon, dass man ihm sagen muss, welche Rechner es benutzen soll, kann man brutal viel dran einstellen, muss man, glaube ich, am Anfang leider auch. Aber es ist absolut clusterfähig dafür. Hier mal ein Beispiel dazu. Aus Gründen, zu denen ich später noch kommen werde, haben wir das Ganze dann aufteilt. Und zwar nicht 50, 60 Maschinen an einem Filmchen rechnen lassen, sondern wir haben vier Filmchen parallel gerechnet. Das sind diese Subcluster hier, die grünen Kreise auf die einzelnen Räume aufteilt. Die zwei Räume haben langsame Rechner gehabt, der Raum mit den schnellen Rechnern haben wir nochmal in zwei Subcluster unterteilt. Wir hatten dann eben als Cluster-Control-Rechner, also die Cluster-Clients liefen unter NetBSD. Cluster-Control-Rechner war eine Linux-Box, einfach weil die Firma, die Software gemacht hat, die hatten halt mehr so die Linux-Ecke. Kein Thema, das sind Perl-Skripten, MPEG Encode, MPEG sonst was, also das lief alles sauber hier. Hier unten, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, lief noch eine Sun als NFS-Server. Die hat man an der FH Regensburg einfach darstellen und haben die als Infrastruktur mitbenutzt. Ja, wichtig an der Stelle hier eben, wir haben die ganzen Maschinen in mehrere Subcluster aufteilt, um das Ganze noch ein bisschen parallelisieren zu können. Ja, natürlich muss man auch für MPEG Encode entsprechend für jeden Subcluster eigene Config-Files machen, in denen halt drin steht, welche Rechner zu dem jeweiligen Subcluster gehören für die Berechnung. Für die Berechnung selber, die Ergebnislisten hat man als CSV-Files. Wir waren froh, CSV, dass es das gibt. Das ist ja ein ASCII-Format, das Excel rausspucken kann mit irgendwelchen Column-Separated Values, also einfach irgendwelche ASCII-Files, wo ein Trenner dazwischen ist. Ja, unter anderem wichtig für uns waren drin der Name, der Platz, die Platzierung und die Uhrzeit, zu der er durchs Ziel gegangen ist. Es muss auch nur irgendwo die Disziplin gewesen sein. Ja, und für jeden Läufer dieser 5.500 Stück, die wir gehabt haben, ist unser System losgegangen. Es hat erstmal das Arbeitsverzeichnis mit den Images gefüllt, mit diesen 160 Bildern für das Video, hat das Video berechnet, es dann in den zentralen Platz zum Abspeichern gestellt und zusätzlich eben das einzelne Bild, das den Läufer zeigt, wie er durchs Ziel kommt, auch noch dazu irgendwo auf Seite kopiert zu den Ergebnissen. Ja, wie gesagt, diese vier Schritte 5.500 Mal. Also damit war dann einiges an Rechenarbeit zu tun. Auch noch wichtig an der Stelle, MPEG Encode hat auf die Cluster Clients per Remote Shell und nicht per Secure Shell drauf zugegriffen. Wieso? Das ist einfach der Authentifizierungs-Overhead gewesen. Wenn ich mir mal anschaue, das Rendern eines MPEGs dauert oder hat zwischen 3 und 8 Sekunden gedauert. Ich habe es mal ausprobiert, eine durchschnittliche SSH-Authentifizierung hätte 2 Sekunden gedauert. Und wenn man das mal zueinander im Vergleich setzt, Remote Shell war gleich 0 oder ungefähr 0 zum Login. Das war einfach zu langsam dafür und hätte innerhalb unserer Umgebung überhaupt keinen Vorteil gebracht. Also dafür haben wir uns definitiv für Remote Shell entschieden auch. Ja, das ganze Projekt lief, wie gesagt, einen Sonntagnachmittag bis am frühen Montagmorgen rein. Wir haben einen Haufen Erfahrungen damit gemacht. Ja, es ist angegangen, das Setup der ganzen Cluster-Clients, die 50 Stück oder 45, hat wesentlich länger gedauert als erwartet. Das nächste Problem, die Solaris-Kisten, die wir hatten, wo wir auch das Betriebssystem nicht ändern konnten. Da hat DumpMPEG, das erste Programm, nicht mitgespielt. Das hat gedumpt, allerdings keine Bilder, sondern was anderes. Ja, das war ziemlich uncool. Das Programm lief dann selber nochmal länger, als wir es errechnet haben. Wir haben ja vorher mal so eine MPEG-Sequenz durchgerechnet. Was weiß ich, Zeit genommen, mal Videolänge, passt schon. Hat nicht ganz hingehaut. Das nächste ist, MPEG Encode kann man nicht beliebig skalieren. Das heißt, ich kann nicht eine beliebige oder unbegrenzte Anzahl von Rechnern auf ein sehr kleines Problemlauf hetzen. Was das alles heißt, komme ich gleich noch dazu. Und das letzte, ja, MPEG Encode hat sich manchmal einfach aufgehängt, hat gar nichts mehr getan. Ich möchte auf jeden Punkt ein bisschen näher eingehen. Ich habe schon wieder keine Uhrzeit im Blick. Okay. Minuten noch, oder? Okay. Das erste eben mit dem Deployment, die Imagegröße, ich habe ja einen PC vorbereitet und das Festplatten-Image dann genommen, komprimiert. Das waren komprimiert 650 Megabyte. Würde auch auf eine CD passen, ist schon klar, wir haben es über das Netz gemacht. Das Deployment eines Rechners ist in ungefähr einer halben Stunde abgegangen. Das war eben diese drei Room-Server, wo ich eingangs gezeigt habe, ist in einer halben Stunde abgegangen. Naja, denkt man sich nach Adam Riese, wenn einmal der Kopierprozess 30 Minuten dauert, da hat er beim zweiten Mal auch 30 Minuten, macht ja Sinn, ne? Von wegen. Wir haben ja jeweils 11 bzw. 14 Maschinen zum Aufsetzen gehabt, von den jeweiligen Room-Servern aus, und das hat ziemlich lang gedauert, nämlich über 2 Stunden im Gegensatz zu den 30 Minuten hier. Warum? Weiß der Geier, ich kann nur raten, dass es liegt, eben weil so viele Maschinen gleichzeitig auf die Kiste eingeprügelt haben, Netzwerkbandbreite ein Problem war, vielleicht auch IO-Bandbreite auf dem FTP-Server einfach nicht genug da war. Sinn hätte sicher mehr Buffer-Cache gemacht auf den FTP-Servern. ist immer gut zu haben. An sowas muss man einfach denken. Ja?
Habe ich gleich zwei Fragen. Erstens, warum ist das wahnsinnig große Image für diese Aufgabe, die eigentlich mit zwei Pearl-Skripten...
Nicht ganz. Machen wir das später. Ja. Also wie gesagt, das Image hat dann ein bisschen länger gedauert. Na gut, ob man jetzt eine Stunde mehr wartet oder nicht, war egal. Der ganze Marathonlauf war am Sonntag und wir haben das Samstagnachmittag bereits vorbereitet. Also alles sehr relaxed. Aber wir haben uns halt trotzdem vorher schon mal Gedanken gemacht, wie lange könnte es dauern. Und da war es einfach sehr interessant, dass das nicht so ganz hingehört hat, unsere Berechnung. Noch eine Sache, und zwar die drei Räume. Hatten nicht jeder einen eigenen Switch, sondern wir hatten einen Switch für alle drei Räume zusammen. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber im Hochschulbereich hat man nicht immer Geld für Hardware-Komponenten. Sinnvoll wäre es gewesen, eben einen Switch für jeden Raum, aber wie gesagt, hat man nicht. Die nächste Erfahrung, die wir gemacht haben dann, wir haben natürlich am Vorabend, nachdem wir die kleinen Rechner alle installiert haben, mal die Software wirklich ausprobiert. Die ganze Testläufe, die Firma, die die Software entwickelt hat, hatte Accounts auf Solaris, hatte Accounts auf NetBSD. Sie haben die ganze Software unter Linux entworfen und haben sie unter Linux getestet. Ja. Und als die Software dann halt das erste Mal auf der Zielumgebung eingesetzt worden ist, sprich auf NetBSD und Solaris, hat es ein bisschen blöde Effekte gegeben, nämlich der Dump-MPEG hat eben sporadisch gedumpt. Und das war ziemlich uncool. Weil wir eben auch nicht wussten, ja, an was liegt das. Wir haben dann natürlich schon ein bisschen mit dem GDB rumgepokt und so, mein Source Code mit Debugging kompiliert und so, das kriegt man schon alles mal auf die Reihe. Und ja, sind aber nicht so richtig auf irgendwas Schlaues gekommen. Wir konnten bloß vermuten, dass wahrscheinlich irgendwo Speicher überschrieben wurde. Weitere Vermutung war dann eben, dass die Speicherallozierung von Solaris das Überschreiben von Puffern ein bisschen ernster nimmt als NetBSD und Linux. Diverse Malloc-Implementierungen machen da diverse Chunk-Größen anders und so und geben vielleicht ein bisschen mehr bei. Bei Solaris kriegt man ein bisschen weniger bei und schon schreibt man hinten irgendwo rein, wo man nicht reinschreiben soll. Nachdem wir da auf die Schnelle nichts gefunden haben, haben wir auf dem Weg 15 Maschinen für den Cluster verloren, was ziemlich uncool war. Also wenn man hier mehr Vorbereitungszeit reingesteckt hätte, hätte man zumindest die Überraschung schon vorher gehabt. Ob man es gelöst hätte, weiß ich nicht. Mit dem, was ich heute weiß, gibt es mehrere Malloc-Implementierungen bei Solaris. Und libbsd-malloc, gegen die man linken kann, hätte vielleicht, ich habe es nicht ausprobiert, geholfen, um die Speicherverwaltung hier programmintern besser zu machen. Aber sowas weiß man eben erst hinterher, also vielleicht nimmst du eine oder andere mit und kannst gewinnbringend einsetzen. Ja, das Wichtige ist dabei, wenn man mehr Zeit für das Testen verwendet hätte und vor allem auf der wirklichen Zielplattform und nicht auf der Entwicklungskiste, die unter Linux läuft, wo bewusst war, dass es Zielplattform NetBSD und Solaris ist, dann hätte man das wesentlich früher zumindest erkennen können. Oder einfach mal dran denken, auch wenn man heute was unter Linux entwickelt, es gibt noch andere Betriebssysteme außer Linux. Wir wussten das vorher, die Firma, die die Software entwickelt hat, hätte es definitiv sicher wissen sollen, aber haben es anscheinend aus dem Blick verloren und ja, dumm gelaufen. Nachdem wir das gehabt haben, haben wir immer ein paar Maschinen verloren, egal, haben wir Dump-MPEG einfach angeschmissen und es lief dann auch. Wir hatten, um das Ganze auszuprobieren, eine 18-minütige Testsequenz und auf einer schnellen Kiste mit 1 GHz, schnell damals, lief das ganze Ding ungefähr 60 Minuten um zum Splitten. Ja, dann haben wir uns gedacht, naja, wenn ich 12 Kisten habe, die schreiben halt dann per NFS ein bisschen was weg. Und 5 Stunden am Videomaterial sind wir irgendwie auf 5 Stunden gekommen. Ja, in Wirklichkeit hat es dann 8 Stunden gedauert. Auch hier wieder das Problem, wir vermuten nochmal Disk.io auf dem NFS-Server sowie Netzwerkload einfach, dass sich die Kisten hier ein bisschen ausgebremst haben. Also da einfach nur mal mit dem Faktor 1,5 Sicherheitswert draufrechnen. Wenn man zeitkritisch ist, dann kommt man da hin. Nächste Erfahrung, die wir gemacht haben, Dump-MPEG Encode in Bezug auf die Anzahl der Clusterknoten. Wir haben ja versucht, die Sequenz von 156 Bilder hammerhart auf 45 Rechnern zu rechnen. Macht irgendwie ja Sinn, ne? So 3 Bilder pro Maschine oder so. ja, das hat nicht geklappt. Und wir sind auf den Zahn gekommen, irgendwie, es macht nicht mehr Sinn oder es funktioniert nicht. Also dann MPEG Encode bricht ab dabei. Wenn mehr als ungefähr 15 Maschinen an den paar Bildern hinrechnen. Als wir das gemerkt haben, Entschuldigung, haben wir einfach eben die ganzen Maschinen, die wir gehabt haben, in diese vier Subcluster aufgeteilt. Und natürlich mussten wir dazu unsere ganzen Config-Files und die Handling-Skripte ein bisschen anpassen. Aber das war soweit kein Problem. Das Scheduling, welche Ergebnisliste auf welchem Subcluster lief, das haben wir manuell gemacht. Wir hatten ja die 6 Listen, 3 Disziplinen, Männchen, Weibchen. Und das wollte man nicht ungefähr noch irgendwie automatisieren, dass das auf dem nächsten freien Cluster rausgerechnet wird, sondern das haben wir einfach per Hand gemacht. Wenn eine Liste durchgelaufen ist, dann die nächste. Also das war kein Problem. Ein Problem, das wir noch hatten allerdings, war, der MPEG Encode hat oft mal geschrieben, wrote 160 Frames, also er hat irgendwie das geschafft, das zu schreiben, wo die vier fehlen, halt, weiß ich nicht. Und dann hat er sich manchmal einfach aufgehängt. Also das Bild, das Video war Gott sei Dank fertig, aber nichts ist mehr gegangen. Wir haben natürlich sofort den C-Code reingeschaut, aber irgendwie ist uns da nichts Offensichtliches aufgefallen. Ja, und dann halt, ja, Workaround, wenn wir gemerkt haben, scheiße, da steht ein Subcluster, das Ding abbrochen. Dann die Ergebnisliste manuell editiert, um zu sagen, okay, die haben wir schon gerechnet, die schmeißen wir raus. Und dann den ganzen Subcluster neu gestartet. Also dann muss man auch mehrere Stunden wirklich halbwegs wach vorm Rechner sitzen, um das zu merken. Das mit dem halbwegs wach war zwischendurch noch ein Problem. Als dann jemand mal ein paar lustige Sachen tippt hat, so RM Backup Leer.Stern oder Backup.Leer.Stern. Und ein paar wichtige Skripten dabei verloren gegangen sind. Ja, das macht man halt so morgens um 4, ne? Und wir hatten aber Gott sei Dank von den wichtigen Skripten ein Backup, also das war nicht wirklich das Problem, aber da wäre unser Projekt beinahe am Bach runtergegangen. Ich möchte noch ein paar Statistiken zeigen, die vielleicht ganz interessant sind. Das Ganze sieht man hier leider wieder nicht so super toll. Wir haben das mehrere Aspekte von dem Cluster per MRTG gemonitort. Und das ist mal die Plattenauslastung des NFS-Servers. Während des Berechnungszeitraums hier von Sonntag 16 Uhr bis im Endeffekt Montag um 10 Uhr. Und hier sieht man recht schön die zwei Schritte des Clusters. Blau sind Schreibzugriffe und grün sind Lesezugriffe. Das ist der erste Schritt des Clusters, der das MPEG ausliest, von CD wohlgemerkt. Und dann nur Bilder schreibt. Und genau diese blauen Schreiboperationen sieht man hier. Anschließend war hauptsächlich primär das Auslesen der Bilder interessant. Er hat zwar ein bisschen was draufgeschrieben, aber die Ergebnis-MPEGs waren wohl nicht so groß, als dass die hier groß auftaucht werden in dem Graphen. Was noch interessant ist, ein Überlappung zwischen Schreiben und Lesen hier. Es war einfach, als wie die Speedskater, das waren die ersten, die komplett durchs Ziel waren. Als wir die Bilder hatten, konnte man sagen, ja okay, können wir eigentlich die erste Ergebnisliste bereits von den Speedskatern auch rechnen lassen, nachdem die Bilder auf der Platte liegen, während die ganzen Läufer eben noch berechnet werden. Und das haben wir dann auch gemacht. Andere Statistik hier, der Netzwerktraffic zwischen den ganzen Client-Maschinen und der Kontrollmaschine. Ja, das mal betrachtet von eben Samstag weg, während als wir die Rechner aufgesetzt haben, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr. Ja, ein bisschen Anpassung haben wir über Mitternacht noch gemacht. Und Sonntag, dann ist eigentlich das eigentliche Losgang, wo dann natürlich auch der ganze Traffic wirklich in die andere Richtung wieder ging. Ist vielleicht ganz interessant, sowas mal zu sehen. Was habe ich noch? Ja, wir haben die Maschinenlast die ganze Zeit auch gemonitort. Das Tool, das wir dazu verwendet haben, ist X-Meter, glaube ich. Die verschiedenen Räume, der erste Subcluster, der zweite Subcluster und der dritte Raum eben in zwei Subcluster unterteilt. Das ist hier die Systemlast, also Load Average, während es die Sequenzen gesplittet sind. Das ist nur in den beiden Subcluster bzw. auf den Rechnern hier passiert. Es war eigentlich kein Clusterjob in dem Sinn. Und die beiden Cluster hier waren mit irgendwelchen Systemprozessen oder so mal beschäftigt, aber da ist nichts Großes passiert. Und die waren halt wirklich mit Bildchen schreiben beschäftigt. Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt sah es dann ein bisschen anders aus. Da liefen dann eben auf allen Nodes in dem Cluster die Berechnungen und ja, die waren eben gut unter Last. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Zahlen zu dem ganzen Projekt. Wir hatten 5.500 Teilnehmer, Läufer, ungefähr 57 Rechner eben auf sämtliche Räume verteilt plus ein bisschen Cluster-Control-Rechner, wo eben ein paar weggefallen sind danach. Die Komplettlaufzeit des Videotapes waren ungefähr 5 Stunden und nach dem ersten Schritt hat man ja 670 oder über 600.000 Einzelbilder auf der Festplatte liegen. Die haben einen Plattenplatz von 17 GB verbraten. Durchschnittliche Größe von JPEG waren 27 Kilobyte, jetzt dieser Bilder ungefähr. Die berechneten Ergebnisvideos hatten jetzt jeweils knapp einen Megabyte. Zusammengerechnet über alles waren das eben zum Schluss für die Bilddaten, für die Ergebnisteile 150 Megabyte und die Videos waren 5,5 Gigabyte. Die Anbindung der FH Regensburg zu dem Zeitpunkt zu dem ISP war auch von so einer Qualität, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen dann lieber die Festplatte und fahren die direkt dahin, wo sie hin soll, anstatt dass wir jetzt anfangen, 5 Gigabyte übers Netz zu drücken. Ja, das auf eine halbe Stunde ist da schneller transportiert. Nochmal Zusammenfassung der ganzen Software, die wir benutzt haben. Dump MPEG eben zum Aufsplitten des MPEG-Streams in JPEGs. Dump MPEG Encode, dieses geniale Programm, das die MPEGs wieder zusammengerendert hat aus den JPEGs. SDL und SMPEX und auch NetPBM sind einfach Support-Libraries für Dump-MPEG gewesen. NetPBM eben für unsere Patches. Perl, allerwichtigstes Scripting-Tool für die ganze Engine außenrum. GIMP zum Malen des Abspann-Frames. ImageMagick zum Eintragen der Sachen in die Ziel-Frames und so. Also mit ImageMagick kann man das als gescriptet vor allem machen. Ja, das Monitoring haben wir mit T-Load und X-Meter gemacht. G4U zum Deployment des ganzen Setups und ja, NetBSD als Betriebssystem für die Cluster-Clients. Auch mal aufgelistet die ganzen Leute, die dabei waren. Ja, FH Regensburg, meine Wenigkeit, Jürgen Mahofer und Oliver Melzer von der Firma Aircom. Der Rest waren Studenten der FH Regensburg, die uns einfach zur Hand gegangen sind. Es war auch viel Laufarbeit da, gerade beim Aufsetzen der Clients und so und ja, wir waren sehr froh, eben, dass wir da alle Hand in Hand arbeiten konnten. Ja, das wäre das zum Thema des Regensburger Marathon-Clusters mal ein bisschen im Detail beleuchtet. Ja, das wäre es meinerseits. Ich glaube, hier gab es mindestens 2 Fragen. Ansonsten auch gern mehr. Weißt du noch?
Ja, ich hatte ja vorhin gefragt, warum die Cluster-Software, also das Betriebssystem, das da auf die Cluster kam, ein wahnsinniges 650 Megabyte Image war, wo ja ein FPSD normalerweise ziemlich klein und stark ist.
Ja, ich glaube, man hätte es noch wesentlich kleiner kriegen können. Und zwar, ich habe halt einfach die Platte NetBSD draufbügelt und fertig, ohne die Platte vorher sauber zu putzen. Sprich, das Image wird ja dann mitsamt allen dreckigen Datenblocks komprimiert. Also das ist jetzt meine erste Vermutung. Und das wird es wohl auch sein, weil, wie du sagst, NetBSD ist ein sehr kleines System und ich könnte mir auch nicht vorstellen, auf dem Rechner war sonst nichts drauf. Also es müssen dreckige Datenblöcke einfach gewesen sein, die hier noch zurückgeblieben sind und wo halt dann leider der Typ, der das Image vorbereitet hat, nicht sauber gearbeitet hat. Aber unterm Strich, ja, das hätte nicht so viel ausgemacht oder war auch nicht so schlimm für uns. Noch eine Frage?
Was die Statistiken von den Maschinen gezeigt, da waren einige dabei, die teilweise, also zeitweise gar keine Last hatten oder Maschinen, die ausgefallen sind. Sind die einfach weggefallen für eine Weile oder was dann?
Welche Grafik meinst du genau? Ich kann gerne mal zurückblättern. Das hier? Also wir hatten eine Kiste, das war die hier. GFU haben wir von Floppy gebootet, um das Disk-Cloning anzustoßen. Der Rechner hatte eine kaputte Floppy. So was passiert. Ansonsten, ja, den Rechner hat es wirklich nicht gegeben, den auch nicht.
Im Bild davor war es deutlicher.
Hier?
Ja, der in dem, rechts oben im Raum, der zweite Verbraucher.
Der? Also hier ist gerade ein Job angelaufen. Ich denke mal, dass wir irgendwie vorne, der Eingang zu dem Raum ist hier, dass wir einfach von vorne nach hinten gearbeitet haben und dem was zu geben haben, zu dem Zeitpunkt dem Rechner was zu geben haben und der hat halt noch auf Arbeit gewartet. Also so denke ich mal, war das hier einfach. Bitte? Das war von Hand verteilt. Ja, das war eben die MPEG-Sequenzen auf CD gebrannt. Wir sind da wirklich mit der CD hin zu dem Rechner, Lauf, CD einlegen, mounten, Programm starten. Und ja, das war für uns das Schnellste. Weil bevor wir das, die 650 Nummer Megabyte, vor allem der Rechner hatte keinen Netzwerkanschluss, der Windows-Rechner. Und ja, zur gleichen Zeit wiederum MPEG decoden und FTP ist ja für Windows-Box auch so eine Herausforderung. Ja, es ist eine zeitkritische Sache und da will man der um Gottes Willen lieber Ruhe lassen. Weil wir brauchten ja doch eine halbwegs konstante Geschwindigkeit auch. Und wir wollten Windows da einfach nicht überbelasten. Ja, bitte?
Du hast vorhin gesagt, dass es beim Aufnehmen da so eine Schwankung gab in der 25 Bilder pro Sekunde. Wie habt ihr das dann gemacht mit den Zielfotos? Die würden sich ja dann auch in dieser Sequenz etwas verschieben.
Das ist korrekt.
Das Bild, was du gezeigt hast, war ja doch ziemlich exakt, wo der entsprechende Läufer über die Ziellinie drüber ist.
Ja, ich suche das jetzt bloß nochmal, das kann ich dann nämlich zeigen. Wir haben das nämlich nicht errechnet, weil ich, oder eben die Anfangs- und Endbild haben wir ja vor jeder Sequenz gewusst, wann es startet, und zwar einfach nicht aus einer Errechnung raus, sondern wir haben ja die erste und das letzte Bild der Sequenz genommen und uns genau die Uhr hier angeguckt. Also Handmittel einfach, aber genau dadurch wisst man in Stunden, Minuten, Sekunden, wann das Ding wirklich, die Sequenz wirklich anfängt.
Ja, nee, ich meine jetzt, du hast so eine Sequenz von 10 Minuten Länge gehabt und in dieser Sequenz weißt du, dass ein Läufer durchs Ziel kommt und du willst jetzt aus dieser Sequenz das Zielfoto raussuchen. Dadurch, dass es ja nicht konstant 25 Bilder pro Sekunde sind, kann sich das ja auch verschieben, dieses Zieleinlauf, und auch wenn du jetzt mit den 10 Minuten relativ kleinen Zeit hast.
Ja, ja. Wir haben aus der Zeit des ersten und des letzten Bildes innerhalb der Sequenz geteilt durch die Anzahl der Bilder innerhalb der Sequenz die wirkliche Framerate berechnet, die wahrscheinlich nicht 25, sondern plus minus ein bisschen was war. Und basierend natürlich dann wieder angenommen, dass innerhalb der Sequenz dann das konstant ist. Und so haben wir das dann rausgerechnet. Wenn man sich das anschaut, so schon, ja. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, wenig Stichproben macht die Jungs. Also ich bin da wirklich, ich habe persönlich nur die Systemverwaltung gemacht, an der Ecke das ganze Operations von dem Cluster haben die zwei oder einer eigentlich davon gemacht. Und ich habe auch viel mit dokumentiert einfach. Ganz so Status-Sachen und so. Es gibt eine Webseite davon, wo noch viel mehr dokumentiert ist dazu. Das ist einfach mal versucht, das rauszugreifen. Und ja, also das Ergebnis ist, glaube ich, nicht schlecht worden. Es ist dann auch angeboten worden in Form von einer Webseite, wo man als Läufer seine Startnummer eingeben konnte. Dann hat man halt seine Grafik gesehen und irgendwie per Button oder so ist dann das Video losgelaufen. Leider ist die Seite schon wieder vom Netz. Also das Ganze, ich verheimliche es auch nicht, das ist 2001 gelaufen, das ist jetzt schon ein bisschen her. Aber die Anwendung möchte ich mal sagen, ich habe sie für 2002 gefragt, hey, jetzt haben wir das ganze Know-how, es gibt wieder einen Stadtmarathon, machen wir es wieder? Nein. Schlau. Also wir FH Regensburg hätten sofort gesagt, hey cool, jetzt optimieren wir das Ganze mal. Aber die Firma hat gemeint, schlechte Wirtschaftslage und so, wir wollen das nicht nochmal sponsern. Totaler Schwachsinn eigentlich, aber nein, so ist es halt leider. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr oder so, mal gucken. Gibt's sonst noch Fragen? Also das G4U, das wir verwendet haben, das ist eine In-House-Entwicklung, von der wissen wir, dass sie funktioniert. Die kommt auch mit Disk-Images über alles Mögliche klar. Es gibt Alternativen zu G4U, zum Beispiel Norton Ghost, der theoretisch auch Multicasting kann, oder Drive Image, die auch irgendwelche Multicast-Lösungen bieten, mit denen haben wir einfach im Haus wenig Erfahrung bzw. gar keine. Und der Punkt Multicasting wäre bei sowas definitiv sinnvoll, ja. Aber wir haben es eben durch unsere Erfahrung selber nicht gehabt, leider. Vielleicht kommt mal irgendjemand dazu, G4U dazu anzupassen, aber. Ja, irgendjemand. Es ist Open Source. Ja, okay. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann sage ich danke.